Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, herzlich willkommen. Schubladen sind nicht nur gut, um Dinge wegzusortieren, sondern auch, um das Leben an sich ein bisschen, ich sag mal, handhabbarer zu machen. Schublade auf, Urteil über Menschen rein, Schublade wieder zu, Übersicht hergestellt. Ist manchmal nötig, manchmal aber auch einfach nicht. Aber ich glaube, man wird es nicht rauskriegen aus uns, aus den Menschen. Und deswegen bilden Menschen, die nicht in Schubladen gesteckt werden wollen, jetzt eigene Netzwerke, um sich gegenseitig zu unterstützen. Queere Menschen zum Beispiel. Dass sie dabei dann auch selber, weil sie ja eben Menschen sind, in gewissen Schubladen denken und handeln, das erklärt uns in diesem Ab21-Podcast Esto Mader. Esto forscht zu dem Thema unter anderem an der Freien Uni Berlin und sagt, in den Großstädten sind die Netzwerke schon ziemlich gut, aber eben auch sehr ausdifferenziert oder anders gesagt, es gibt schon ein paar Schubladen und es ist nicht unbedingt leichter, da reinzukommen. Safira ist schon drin in dem Netzwerk. Safira, queer, trans, nicht-binär, person of color sind alles Adjektive und Selbstbeschreibungen, die zu Safira passen oder eben Schubladen, in die Safira hineinpasst. Wie wohl sich Safira in diesen Schubladen fühlt, darüber wollen wir jetzt sprechen. Hi.
Hi.
Das mit diesen Kategorien, mit diesen Schubladen ist so eine Sache. Wie fühlst du dich damit?
Also ich würde mir natürlich wünschen, dass es keine gibt, aber ich finde, die können sehr gut helfen, um eben auch auf Missstände aufmerksam zu machen oder eben auch meinen Background zu beschreiben.
Und diesen Background, den ich jetzt mit 4 Schlagwörtern oder 4 Schubladen, ich habe die jetzt aufgemacht sozusagen und dich in jede einzelne reingepackt, ist das etwas, wo du sagst, ja, Moment, entweder sind die falschen Schubladen oder ich möchte gar nicht, dass du mich in Schubladen packst, weil die vielleicht auch falsch beschrieben sind. Also ich wiederhole nochmal, queer, trans, nicht binär, person of color. Was davon passt, was davon passt nicht?
Die passen alle. Ich würde tatsächlich jetzt spontan noch ArbeiterInnenklasse dazu packen. Mhm. Aber natürlich, was ich ja eben schon angemerkt habe, würde ich mich natürlich freuen, wenn man es eben nicht machen würde. Aber manche Sachen, ja, sieht man schon direkt.
Nämlich, also wir sehen uns ja jetzt nicht, das können wir ja verraten. Du bist woanders als ich gerade. Was würde ich denn jetzt sehen, wenn du im Studio wärst, was mir dann irgendwie einen Hinweis darauf gibt, mit wem ich es zu tun habe?
Also man würde erkennen, dass ich eine Person of Color bin und ich bediene, glaube ich, das Klischee einer queeren Person, dass ich eben weiblich gelesen bin, aber zum Beispiel kurze Haare habe.
Wenn ich jetzt sage, du bist Journalistin, müsste ich dann den Asterisken, also das Sternchen, deutlicher sprechen? Oder weil du hast im Vorgespräch, hast du Journalistin gesagt, ist mir aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, Moment, aber ich habe jetzt Journalistin gesagt. Was wäre aus deiner Sicht passend?
Dann habe ich wahrscheinlich zu schnell gesprochen, weil eigentlich ist es passender, eben diese Pause einzulegen. Und ich mache das auch selbst. Aber es kommt auch manchmal drauf an, wem ich gegenüber sitze. Zum Beispiel auf Behörden würde ich das jetzt nicht machen, weil man dann meistens irgendwie komische Blicke abbekommt.
Mhm. Aber genau das sind ja eigentlich, würde ich jetzt mal denken, die Situationen, wo du ja einen Unterschied machen könntest dann, oder?
Ja, aber man zeigt sich dann auch verletzlich. Mhm. Also das sind natürlich dann Angriffsflächen,
die du vermeiden willst. Verständlicherweise. Genau, ja. Aber jetzt sind wir ja auch verabredet, um über dieses Thema zu sprechen. Trotzdem kannst du ja sagen, Alter, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese oder jene Frage. Gibt es da eine, wo du sagst, kann ich einfach nicht mehr hören?
Also ich bekomme die ehrlich gesagt gar nicht so krass ab. Es ist eher meine Partnerin. Mhm. Die Leute interessieren sich auf jeden Fall unheimlich dafür, welches Geschlechtsteil ich in der Hose habe. Warum auch immer. Das ist super wichtig.
Wer interessiert sich da und stellt diese Frage, wo und wie?
Das sind Leute im engeren Umfeld, Bekannte, also jetzt von ihr, die natürlich, wenn dann irgendwie der Partner, also ich in dem Sinne, vorgestellt wird oder man unterhält sich einfach, dann kommt halt schon irgendwie die Frage auf, nicht binär, aber was heißt das jetzt direkt und so. Und dann kommt meistens eben auch zu dieser Frage, ja, und welches Geschlechtsteil hat jetzt Safira?
Mhm. Und dann antwortest du, weil ich meine, die Frage, sozusagen die Neugier, ist die für dich berechtigt?
Also ich war ja noch nie in der Situation, das selbst zu beantworten, weil sie mir eben nicht gestellt werden. Ich glaube, weil die Leute sich nicht trauen. Aber würde mich jetzt jemand wirklich direkt fragen, dann würde ich der Frage, glaube ich, aus dem Weg gehen. Gar nicht mal, weil es mir unangenehm ist, das zu beantworten, sondern ich frage mich halt, was ist der Sinn dahinter? Also fragt man das, um irgendwie herauszufinden, wie ich dann behandelt werden soll? Also was habe ich mit dieser Information, wenn ich weiß, ob jetzt ein Penis oder eine Vagina in der Hose sich versteckt? Das verstehe ich nicht und deswegen gehe ich meistens der Frage aus dem Weg oder beziehungsweise würde ich aus dem Weg gehen.
Und so wie wir das jetzt gerade machen, dass man den Hintergrund der Frage thematisiert, ohne die Frage wirklich zu beantworten?
Ach so, ja, das mache ich ja auch in meinem Job. Also ich sehe mich schon auch als eine Person, die man zu diesen Themen ausfragen kann. Generell diese Thematik zu besprechen, damit habe ich gar kein Problem. Aber es ist halt irgendwie immer mit einem komischen Hintergedanken, warum die Leute unbedingt diese Informationen brauchen.
Muss man vielleicht noch sagen, du bist Host bei Safe Space, das ist ein TikTok-Format bei den KollegInnen des RBB, also des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Deswegen auch KollegIn, weil du bist JournalistIn. Gibt es denn Fragen, wo du sagst, ja, die möchte ich bitte gerne beantworten, weil die noch mehr Bewusstsein schaffen?
Ich freue mich immer, wenn mich Leute zum Beispiel zu meinem Geschlecht oder auch zu meiner Sexualität fragen. Also wenn da wirklich echtes Interesse dahinter steckt, dann freue ich mich ja darüber, weil ich dann auch gesehen werde.
Du hast gerade gesagt, dass es für deine Partnerin, dass du das problematisch findest, wenn das jemand fragt, aber du möchtest das gerne gefragt werden, damit du sozusagen Menschen wie deine Partnerin davor bewahren kannst, dass sie da gefragt werden. Also ganz habe ich das jetzt noch nicht verstanden.
Nee, ich meinte eher, wenn Leute sich mit dem Thema zum Beispiel Trans oder auch Homosexualität und Queersein auseinandersetzen, dass die eben nicht immer unbedingt alle Privatpersonen mit diesen Fragen bombardieren, sondern dass sie über die Themen was lernen und auch, welche Fragen sind angemessen und welche nicht. Ja, also ich kriege natürlich lieber, wenn es vor allem um mich geht, kriege ich lieber die Fragen gestellt, als dass man jemand anderen fragt.
Okay, also du siehst dich da sozusagen als Instanz, die da Fragen beantworten kann, damit andere das vielleicht nicht müssen, beziehungsweise da nicht in so eine unangenehme Situation reinkommen.
Genau.
Bemerkst du denn, dass sich da in den vergangenen Jahren was getan hat, weil zum Beispiel die Fragen sich verändert haben, weil die vielleicht sensibler geworden sind, oder hat sich da eigentlich deiner Wahrnehmung nach gar nichts verändert?
Doch ich finde, in manchen Bereichen hat es sich verändert. Also man sieht eine Entwicklung. Es verändert sich natürlich langsam, aber man kann halt nicht das direkt irgendwie von heute auf morgen komplett verändern. Aber ich sehe das natürlich auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, zum Beispiel, dass eine Person wie ich vor der Kamera steht. Das sind einfach alles so kleine Veränderungen. Man sieht es immer öfter, das Gender-Sternchen. Das sind alles Veränderungen, die dazu beitragen, dass eben Menschen sich gesehen, gehört fühlen und repräsentiert werden.
Wir wissen, dass dein Vater gesagt hat, dass du im Kindergarten mit den Geschlechterrollen, die es gemeinhin so gibt, konntest du dich nicht mit identifizieren, konntest es nicht für dich sozusagen übernehmen. Wie hat sich das dann entwickelt in der Zeit? Also wann gab es den Punkt, wo du gesagt hast, ich bin jetzt Saphira, ich bin queer, ich bin trans, ich bin nicht binär?
Ja, ich habe mich schon im Kindergarten bei den ErzieherInnen gewehrt, mich als Mädchen zu betiteln. Und das ging dann auch weiter, also hat sie auch in die Jugend reingezogen. Aber so richtig verstanden, reflektiert und selber die Identität zu mir selbst habe ich so mit Anfang 20 gefunden. Da habe ich dann auch was über nicht-binär gelesen und konnte mich halt wirklich zu 100% damit identifizieren. Und da war dann wirklich der Schritt, dass ich sagen konnte, hey, ich bin Saphira, ich bin nicht-binär, ich bin trans, ich bin queer.
Was hast du denn den Kindergärtnerinnen, sind es ja in aller Regel, muss man so sagen, gesagt? Ich bin
Also
Saphira, Punkt. Oder, also ich meine, weil das ist für die, ist jetzt ja wahrscheinlich auch schon 20 Jahre her, ungefähr, ne? Oder so in der Richtung.
Ja, fast 25
Ist
Jahre.
eine
Also
andere, ist eine andere Zeit in der Hinsicht gewesen, ne? Da war das noch nicht so geläufig. Und selbst jetzt würde ich behaupten, es ist immer noch nicht allen geläufig, die ganzen Begrifflichkeiten.
ja, auf jeden Fall. Also ich weiß es natürlich auch nur aus Erzählung her und mein Vater meinte, dass er das total krass fand, wie ich einfach immer wieder betont habe, ich bin kein Mädchen. Also ich habe nichts, weil ich natürlich in dem Alter das auch selber gar nicht verstanden habe, aber anscheinend habe ich mich da schon mit dem Mädchensein nicht wohlgefühlt und wurde dann auch in meiner Jugend von meinen Eltern gefragt, die sehr supportive waren, aber auch unwissend, wurde ich gefragt, ob ich trans bin und so und habe das aber auch verneint, weil ich mich auch nicht mit Mann identifizieren konnte und war da so ein bisschen ratlos, obwohl ich auch wusste, dass ich den Support meiner Eltern habe.
Heute ist viel Zeit vergangen seitdem und du hast eine, sagen wir mal, wahrscheinlich gefestigtere Situation in der Hinsicht schon, wenn du jetzt nach vorne schaust. In welcher Welt würdest du gerne leben? In einer, in der wir überhaupt nicht mehr über solche Sachen sprechen oder einer, in der das schon noch Thema ist und für alle sichtbar ist?
Also ich würde trotzdem gerne in einer Welt leben, wo wir darüber sprechen, wo das Thema ist. Einfach, dass man damit eben auch auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam macht. Aber ich würde mir schon wünschen, dass es eben diese gesellschaftliche Norm nicht gibt.
Sagt Safira. Sie ist Host bei Safe Space am TikTok-Format des RBB und hat uns erzählt, wie sie festgestellt hat, dass sie, ich sag's nochmal, queer, trans, nicht-binär und Person of Color und Arbeiterinnenkind ist. Richtig?
Genau, richtig.
Safira, danke dir.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Schwul sein oder lesbisch, trans oder bi ist 2022, würde ich jetzt sagen, kein Ding mehr, oder? Frage ich dezidiert als heterosexueller weißer Mann. Es scheint mir jedenfalls so, als wäre es einfacher als vor 10, 15, 20 Jahren. Und tatsächlich ist mein Gefühl, wird zumindest untermauert durch ein paar Studien, die auch sagen, ganz grob vereinfacht, ja, es ist einfacher, queer zu sein. Wollen wir mal drüber sprechen mit Esto Mader. Esto promoviert an der Universität zu Köln zum Thema Geschlechterforschung und arbeitet in dem Bereich auch an der FU Berlin. Hey Esto.
Schönen guten Tag.
So pauschale Aussagen, wie ich sie jetzt am Anfang der Anmoderation gemacht habe, sind natürlich schwierig. Deswegen lass uns mal reingehen mit dir in die LGBTQ+-Community. Ist es denn leichter, in ihr zu leben als vor 10, 15 Jahren oder hat sich eigentlich nichts verändert?
Es kommt natürlich darauf an, was damit gemeint ist, damit ja leichter zu leben. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, ja erstmal einen leichter Anschluss zu finden in der Community, also einen leichteren Zugang zu bekommen, würde ich sagen, ja, also es ist, wir haben soziale Medien, wir haben das Internet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel neu in der Stadt komme, dann kann ich das auch einfach mal googeln oder mal irgendwo auf sozialen Medien nachgucken. Das andere ist aber auch, wir haben Zugangsbarrieren von, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Berlin denke, in Berliner queeren Szenen, das ist einfach schon viel ausdifferenzierter, als es früher war. Also das heißt, wir haben ganz spezifische Codes, wir haben eine bestimmte Sprache, wir haben bestimmte Umgangsformen und da hat sich, glaube ich, schon ganz viel verändert. Das hat sich vor allen Dingen viel mehr ausdifferenziert. Also wir haben eben nicht mehr nur eine stadträumliche Priorisierung jetzt zum Beispiel in einem Stadtteil. Also in Berlin war das zum Beispiel ja immer das schwul-lesbische Schöneberg. Nee, wir haben jetzt eben auch andere Stadtteile in Kreuzberg, Neukölln etc., wo es eben auch ganz explizit trans- und nicht-binäre Räume gibt zum Beispiel. Also da hat sich schon einiges getan. Aber ob es einfacher ist, ich denke, dass es dann teilweise ja auch schwieriger ist, weil man sich eben auch besser auskennen muss. Man muss natürlich auch viel mehr Informationen dann haben und es wird natürlich auch mehr erwartet, dass bestimmte Informationen, dass man die hat. Das andere ist auch irgendwie so ein bisschen die Frage, also ich war mir nicht so ganz sicher, meint das jetzt also den Zugang oder meint das dann in den Communities zu sein? Also weil da würde ich nämlich schon sagen, dass wer erstmal Anschluss gefunden hat, hat es da dann schon leichter. Also wir haben in Berlin gute Netzwerke, wo zum Beispiel, also besuche ich zum Beispiel eine queerfreundliche Ärztin, dann habe ich da Netzwerke, wo ich nachgucken kann, wo ich fragen kann, wo viel Information geteilt wird und das ist ein großer Vorteil. Also gerade wenn ich jetzt an, was ich messe, Dienste denke oder so. Also dass da läuft ganz viel, ich sage jetzt mal Community-Wissen, was wesentlich einfacher mittlerweile ist, da ranzukommen.
Jetzt hast du ja schon mehrmals Berlin angesprochen. Du arbeitest, lebst in Berlin, bist aber auch in Köln. Das sind zwei sehr große Städte. Wenn man jetzt aber queer in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land ist oder in Niederbayern im Bayerischen Wald vielleicht, wie leicht oder einfach ist es dort denn, queer zu sein?
Ja, wir haben natürlich große Unterschiede, große regionale Unterschiede. Es ist natürlich ganz anders, ob ich in einem kleinen Dorf wohne, ob ich in einer Kleinstadt wohne oder in einer Großstadt. So, das ist natürlich immer noch so. Also besonders jetzt, wenn ich an ländliche Regionen denke, wo rechte Parteien einen hohen Zulauf haben, die sind also in queeren Communities auch immer noch ganz klar bekannt als No-Go-Areas. Also wer jetzt zum Beispiel nach Berlin zieht und dann eben raus aufs Land gehen will, hört sich vielleicht vorher erstmal um, wie ist es denn da? Und da gibt es also ganz klar auch Informationen darüber, da und da kannst du eher hingehen, da und da ist es vielleicht nicht so gut. Also es ist tatsächlich immer noch so, leider.
Mhm. Aber müssen das zwangsläufig, erst so ganz kurz, wenn ich da reingrätsche, müssen es zwangsläufig rechte Parteien sein? Das kann man, wenn man jetzt zum Beispiel an Bayern oder auch an Baden-Württemberg denkt, wo die CSU in Bayern oder auch die Union, die CDU in Baden-Württemberg ja gerade in den ländlichen Bereichen doch durchaus immer noch stark verwurzelt ist. Das ist ja jetzt vielleicht auch nicht sozusagen der Home-Turf für Queerness, oder?
Nee, natürlich nicht. Also zum einen ist es immer die Frage, was sind rechte Parteien, aber zum anderen, es hat ja viele
ganz
Ursachen.
Ganz rechts,
also,
da hatte ich dich verstanden.
Ja. Nee, klar, also es ist natürlich, hat viel mit Weltanschauung zu tun, aber auch viel damit, was bekannt ist, hat aber auch viel mit dörflichen Strukturen zu tun. Mhm. Also natürlich ist es in kleinen Dörfern immer noch so, dass wenn eine Person jetzt nicht einer bestimmten Norm da reinpasst, dann ist die Person sofort bekannt. Und es finden schnell Stigmatisierungsprozesse statt. Und das ist natürlich, wenn man sich dann anguckt, wie es in einer anonymen Großstadt funktioniert, da habe ich einfach andere Strukturen. Man fällt auch nicht so auf. Also es hat nicht nur jetzt was mit Gedankengut zu tun, sondern es hat schon auch immer was mit Strukturen, mit Raum, was ist vorhanden, was kennen die Leute. Also es hat auf jeden Fall mehrere Gründe. Ich würde das jetzt gar nicht unbedingt immer nur auf rechte Parteien schieben oder auf Intoleranz, sondern ich denke, da steckt ein bisschen mehr dahinter.
Das heißt also, diese Aussage, es ist einfacher, wie ich es formuliert habe, als vor 10, 15 Jahren, die muss man dann nochmal stärker eben differenzieren, Städte und dann eben nochmal gesamtgesellschaftlich und dann nochmal in den Communities selber, sagst du.
Ja.
Wenn wir uns das jetzt vor Augen halten und du aus deiner Forschungsperspektive drauf blickst, was ist der erste Punkt, wo man sagen würde, das ist ein Punkt, wo wir anfangen müssen, besser zu werden, um das sozusagen flächendeckend hinzubekommen?
Ja, das ist eine Frage, das würde ich sagen, da gibt es eigentlich verschiedene Ebenen. Also ich gehe immer erstmal davon aus, Veränderung fängt mit mir selbst an. Also Veränderung fängt in meinem Kopf an, Dinge vielleicht auch mal zu hinterfragen und vor allen Dingen auch Selbstbezeichnungen, Selbstverständnisse von Menschen auch einfach zu akzeptieren, auch wenn ich sie vielleicht nicht unbedingt verstehe oder wenn ich vielleicht nicht sofort sehe, also wenn ich es vielleicht auch nicht kenne. Also im Zweifelsfall vielleicht einfach mal nach dem Pronomen fragen, wenn ich mir nicht sicher bin.
Das Pronomen, ich glaube, da fängt es bei vielen Leuten schon an, die vielleicht gar nicht wissen, was das überhaupt ist und warum das sozusagen ein Problem darstellen sollte, dass man jemanden vielleicht nicht mit er oder sie ansprechen könnte. Kannst du es erklären für die, die vielleicht nicht so im Thema sind?
Naja, also ich würde mal sagen, wir werden groß in einer Welt, wo es scheinbar immer nur zwei Pole gibt. Also wo es Gut und Böse gibt, weil es einfacher ist oder weil wir gerne in Binaritäten denken. Und Geschlecht ist etwas, was wir auch so lernen, dass es einfach nur Mann und Frau gibt. Aber so ist es nicht. Also Identität hat ganz viele verschiedene Facetten, viele Graubereiche. Es gibt auch viele verschiedene Identitäten zur gleichen Zeit. Und die Sache mit dem Pronomen ist eben, dass nicht alle Menschen gleich dieses Pronomen verwenden, was ihnen zugewiesen wird. Zum Beispiel, ich sehe Brüste, dann denke ich, das ist eine Frau. Ja, aber es ist vielleicht gar nicht so, dass die Person sich als Frau fühlt, sondern eben als Mann fühlt und deswegen dann auch das männliche Pronomen wählt. Mhm. Deswegen ist es eben nicht so, dass wir sofort wissen können, welches Geschlecht, wie sich dies unser Gegenüber versteht. Mhm. Deswegen meine ich, ja, wenn man sich nicht sicher ist, dann vielleicht einfach mal fragen.
Mhm. Ist sozusagen das auf dem Weg hin zu, unser Gespräch begann ja mit der Frage, ist es denn einfacher zu leben heute? Ist das ein ganz besonders großer und wichtiger Baustein, diese auch sprachliche Anerkennung der Diversität? Oder sagst du, das ist eigentlich eher das Mindset dahinter, was sich ändern muss? Oder hängt das
Ich
zusammen?
würde, ich würde sagen, das kann man beides nicht trennen. Ich denke, dass das so wie wir denken, sprechen wir ja auch. Und Sprache funktioniert ja so, dass also wir vor allen Dingen das denken können und das aussprechen können, wofür es einen Namen und eine Bezeichnung gibt. Also wenn, ich fange mal so an, Identität definiert sich ja immer über Nicht-Identität. Also ich erkläre mich oder ich beschreibe mich darüber, was ich nicht bin. Und das ist ja bei ganz vielen so. Also ob das jetzt zum Beispiel die deutsche Nationalidentität ist, die definiert sich darüber, was sie eben, ja, was nicht deutsch ist. Und genauso funktioniert das eben auch bei Geschlecht oder Sexualität. Also Heterosexualität definiert sich darüber, was sie nicht ist, also homo, also anders. Und dieses anders bleibt aber, also solange wir eben nur über Norm nachdenken, ist eben alles, was nicht Norm ist, ist deviant, ist eben anders und hat keinen Namen. Wenn ich aber daran denke, wie Demokratie funktioniert darüber, dass ich mitbestimme über bestimmte Kategorien, also dass wir Interessensvertretungen haben, dass wir Rechte einfordern. Und das funktioniert eben erst, wenn es auch einen Namen für etwas gibt. Also wenn es nur etwas ein blurry anderes ist, so, dann kann man dafür auch keine Forderung stellen. Das heißt also, bis zur rechtlichen Ebene hinaus fängt es, also es fängt letzten Endes schon ein Stück weit mit Sprache an. Also wir brauchen Bezeichnungen, wir brauchen Namen dafür, um auch Forderungen zu stellen. Also letzten Endes, wenn wir in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben wollen, dann brauchen wir eben irgendeine Form von Anerkennung von Diversität.
Sagt Esther Mader. Esther promoviert an der Uni zu Köln zum Thema Geschlechterforschung und arbeitet an der FU Berlin. Und wir haben darüber gesprochen, wie leicht oder eben nicht leicht es ist, im Jahr 2022 queer in Deutschland zu sein. Ich danke dir, Esther.
Ja, vielen Dank auch.
Und es war er, der Ab21-Podcast LGBTQIA+, wie selbstverständlich wir mit Labels umgehen. Ich glaube, es ist klar geworden, das ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit, gerade für Leute, die noch nicht so dran gewöhnt sind. Aber es geht ja immer darum, Leute zu sehen als das, was sie sind. Und das haben die Leute, die das nicht sind, am Ende nicht zu entscheiden. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova, ab 21.